Wenn du die Aufgabe hättest, die Welt zu retten, wie würdest du das machen? Nun, man würde vielleicht gleich die Frage stellen wollen, also retten wovor? Ich meine, man hätte vielleicht eine unterschiedliche Vorgehensweise, ob das ein großer Komet ist, was auf die Erde zurast, oder ob das irgendeine hoch ansteckende tödliche Krankheit ist, die rumgeht. Aber an sich müsste man auch selber diese Frage beantworten. Man müsste die Welt vor allem Übel, vor aller Zerstörung, vor allem, was kaputt macht, retten. Man müsste die Welt retten vor aller Krankheit. Wie würde man da rangehen? Wenn wir die Bibel aufschlagen, sehen wir, dass die Bibel eigentlich insgesamt die Rettungsaktion Gottes beschreibt. Praktisch vom Anfang an. Und im Neuen Testament mit Jesus finden wir, dass diese Rettungsaktion seinen Höhepunkt erreicht, geht in die entscheidende Phase. Aber wir fragen uns manchmal, was macht er denn da eigentlich? Was ist das für eine Vorgehensweise, was er da benutzt, um diese Welt zu retten? Nehmen wir das Markus-Evangelium. Wir schauen seit einigen Wochen in das Markus-Evangelium, was da steht. Und schon in dem allerersten Satz, was wir da finden, wo es heißt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also zugegebenermaßen, nach 2000-jähriger Kirchengeschichte klingt dieser Satz ziemlich normal für uns. Es wird hier keiner aufspringen und sagen, was soll denn das? Aber für die Leute von der Zeit, die das zuerst bekommen haben, dieser Satz tropft nur mit, wenn man so will, mit politischem Trotz. Es sind mindestens drei Worte da drin, die der römische Kaiser für sich beanspruchen wollte. Gute Nachricht, König, also Christus bedeutet eigentlich König dann, also als Folge, und Sohn Gottes. Alle drei Dinge, die der Kaiser für sich beanspruchen wollte, werden hier für Jesus beansprucht. Und es geht hier nicht um irgendeine Parteipolitik. Wenn man von Politik redet, ergreift nicht Partei für ein Land oder eine Partei innerhalb von einem Land, sondern er sagt, es gibt einen König, der über dem Ganzen steht. Also, das ist schon eine ziemlich krasse Aussage, gleich zum Beginn. Aber dann geht's weiter mit diesen ungewöhnlichen Dingen in dieser Rettungsaktion. Zum Beispiel, wir sehen verschiedentlich, wie Jesus Menschen berührt hat und sie geheilt hat. Aber anstatt zu sagen, sag's allen Menschen, was ich kann, hat er ihnen immer wieder gesagt, sag's keinem. Sag keinem, was ich für dich getan habe. Warum diese Geheimnistuerei? Warum wird alles auch manchmal in Rätseln gesagt? Jesus redet von dem Reich Gottes, aber nicht, dass da irgendwelche gewaltige Schloss des Königs plötzlich dahingestellt wird oder dass er dann gleich mit einem weißen Ross kommt und alle Feinde besiegt. Nein, er redet davon, dass es etwas ganz Kleines, etwas ganz Unscheinbares ist, was man am Anfang vielleicht überhaupt nicht wahrnimmt. Aber es wächst und wird immer größer und wird immer mehr, bis es dann auf einmal unübersehbar wird. Es ist unbemerkt, aber unaufhaltsam. Ja, der Vater in seiner Rettungsaktion und Jesus in seinem Handeln und Reden, die erscheinen uns rätselhaft. Warum geht er denn so vor? Es waren auch komische Aussagen wie, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Und auch, dass Jesus gesagt hat, er müsse sterben und auferstehen. Weil wieder 2000-jährige Kirchengeschichte lässt uns sagen, schön, okay, dann gehe ich zum Ostergottesdienst. Aber als Jesus seinen Jüngern zuerst erzählt hat, ich meine, er hat es ihnen auch geradeaus ins Gesicht gesagt, ich werde sterben und werde dann wieder auferstehen. Die Jünger, hä? Das machte überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die Juden hatten zu der Zeit durchaus eine Vorstellung von Auferstehung. Sie hatten die Erwartung, dass am Ende der Zeit die Gläubigen wieder auferstehen würden. Aber dass Jesus sagt, ich werde jetzt sterben und 3 Tage später auferstehen, die hatten keinen Begriff dafür. Das passte für sie nicht in den Kram. Und sie wussten nicht, was sie damit machen sollten. Es war verwirrend, es war rätselhaft. Es war für sie ziemlich schleierhaft. Und all diese Rätsel bringen uns dann zu dem letzten Rätsel, was Markus uns in seinem Evangelium präsentiert. Ich lese von Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Ich muss beichten, ich habe es versäumt, den Text zurechtzumachen für die Leinwand. Also ist es leider nicht zum Mitlesen, da mein Fehler. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Nun, ich bin im Vorfeld schon gefragt worden, wieso hast du nur bis Vers 8? Ist das nicht ein bisschen abgehackt? Gehört nicht ein bisschen mehr dazu? Hätte man nicht ein bisschen da weiterlesen sollen? Der Grund, warum ich jetzt bei Vers 8 aufhöre, ist, dass wir eigentlich mit Sicherheit sagen können, dass die Verse 9 bis 20 später hinzugefügt worden sind, dass die nicht ursprünglich zu dem Markus-Evangelium gehören. Das soll nicht heißen, dass was da drin steht nicht wahr wäre. Aber es ist nicht das, womit Markus sein Evangelium beendet hat. Und ob da ein ursprüngliches Ende von Markus verloren gegangen ist, ist durchaus möglich, wissen wir aber nicht. Alles, was wir haben, endet mit dem Vers 8. Aber es ist eigentlich gar nicht so abwegig, es ist eigentlich passend von dem Text her, wie Markus uns Jesus vorgestellt hat und wie er Jesu Handeln dargestellt hat, ist es gar nicht so abwegig, dass er hier ein bisschen mit einem Rätsel endet. Er lässt es mit diesem Schrecken enden. Und das passt, weil es wieder Fragen aufwirft, wie so viele anderes durch das gesamte Evangelium. Bringt uns zum Nachdenken. Und es ist nicht auch ironisch eigentlich. Ich habe durchgezählt und mindestens 6 Stellen gefunden, wo Jesus Menschen gesagt hat, sag keinem, was du eben erfahren hast oder was du eben gehört hast. Und in den meisten Fällen heißt es in den nächsten Versen, er ging aber hinaus und hat es jedem erzählt. Es kam zu dem Punkt, dass Jesus kaum noch in irgendeine Stadt gehen konnte, weil die Leute so viel von ihm gehört haben, die haben ihn dann völlig umlagert, konnte sich gar nicht mehr bewegen. Also er hat verschiedentlich gesagt, sag's keinem, die haben es gesagt. Hier wird es den Frauen gesagt, geh hin und erzähl's. Und die letzte Worte, und sie sagten keinem etwas davon. Nun, das soll nicht heißen, dass sie nie irgendwann irgendjemandem davon erzählt haben. Aber Markus benutzt diesen Sachverhalt, um diese Verwunderung über Gottes Handeln noch stärker zum Ausdruck zu bringen. Was die Auferstehung selber betrifft, Menschen, gerade in unserer Zeit, wollen immer wieder schreien, Ein toter Körper kann nicht von den Toten auferstehen. Das geht nicht. Die Wissenschaft hat's bewiesen. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren. Die Menschen, wem Jesus das gesagt hat, wie ich vorhin auch erwähnt habe, die wussten nicht damit anzufangen, dass Jesus das ihnen vorhergesagt hat. Sie haben auch überhaupt keine Erwartung gehabt, dass jemand von den Toten aufersteht. Es ist nicht, dass das für sie irgendwie normal wäre. Sie hatten überhaupt keine Erwartung davon. Also auch damals haben sie keine Erwartung davon gehabt. Aber sie sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, hier sind Leute mit leuchtenden Gewändern, die ihnen erschienen sind, die ihnen gesagt haben, er ist von den Toten auferstanden. Und wir wissen von den anderen Evangelien und auch weitere Zeugnisse, dass viele Menschen den auferstandenen Jesus selber gesehen haben. Und die haben ihn nicht nur gesehen, sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gegessen. Das sollten wir nicht unterschätzen, wenn die Evangelien uns mehrfach berichten, dass Jesus mit ihnen gegessen hat, weil ein Gespenst ist nicht. Die essen nichts. Aber Jesus hat mit ihnen gegessen. Sie haben mit ihm geredet. Es waren nicht irgendwelche Halluzinationen. Es waren handfeste Erfahrungen. Der Apostel Paulus erzählt uns sogar im 1. Korintherbrief Kapitel 15, dass Jesus auf einmal zu mehr als 500 Personen erschienen ist. Nun, überlegst dir mal. Er hat das innerhalb von ca. 30 Jahren nach der Auferstehung geschrieben. Er hat gesagt, manche von denen sind gestorben, aber viele von ihnen sind noch am Leben. Wie bescheuert müsste er sein, eine solche Behauptung aufzustellen, wenn es keine Zeugen dafür gäbe? Ich meine, da müsste man ziemlich bekloppt sein. Und viele Leute haben Probleme mit Paulus' Theologie und Verschiedenes, was er geschrieben hat. Aber bekloppt war der Junge nicht. Also bescheuert war er beileibe nicht. Und er erzählt das, eben weil es diese Zeugen gab, die berichten konnten, ja, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen. Die Berichte, die wir von der Bibel haben, die wir von der Zeit haben, lassen keinen anderen Entschluss zu, als dass da etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches passiert ist, was nach den normalen Maßstäben der Menschen überhaupt nicht zu erklären wäre. Aber warum fühlen sich dann so viele Menschen von den Berichten der Auferstehung so bedroht? Ich meine, man könnte ganz viel darüber sagen, dass Leute an ihrem naturwissenschaftlichen Weltbild festhalten wollen. Aber warum hat es durch die Geschichte so viele Menschen gegeben, die regelrecht also gekämpft haben nach dieser Botschaft? Also, Entschuldigung, noch etwas, was ich unbedingt sagen wollte. Viele Leute, auch heute noch, wollen die Auferstehung auf eine Metapher reduzieren. Es ist ein Sinnbild für etwas, was die Leute erlebt haben. Nach dem Motto, nachdem Jesus gestorben war, haben seine Jünger darüber nachgedacht, was er ihnen alles gesagt hat. Und sie haben angefangen zu erkennen, aha, Jesus wollte uns die ganze Zeit sagen, dass wir lieb und nett miteinander sein sollten. Viele Leute wollen die christliche Botschaft darauf reduzieren. Wir sollen lieb und nett miteinander sein. Aber kannst du mir erklären, also zu einem die Botschaft, wir sollen lieb und nett miteinander sein, kann man gut verkaufen, kann man gut verpacken, findet man viele Abnehmer, gar kein Problem. Warum würden Leute verfolgt werden wegen dieser Botschaft? Und die Jünger, sie sind hinausgegangen und haben verkündet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Nicht, wir haben das Gefühl, als wäre er wieder unter uns und wir sollten lieb und nett zueinander sein. Nein, sie haben verkündet, er ist von den Toten auferstanden. Und viele davon, ich meine, wir haben Überlieferungen, die uns guten Grund geben zu glauben, dass also von den ursprünglichen 12 Jüngern im engsten Kreis, der Judas, hat sich selber umgebracht, aber dass 10 von den 11 anderen dem Märtyrertod gestorben sind. Nun, wenn sie die Auferstehung als Lüge erfunden hätten, warum in aller Welt würden sie für diese Botschaft sterben? Wieder, wäre ziemlich bescheuert, ne? Die waren aber nicht bescheuert. Sie haben Jesus erlebt. Aber warum werden Leute bereit, so gegen diese Botschaft zu kämpfen? Die Botschaft, wir sollen lieb und nett zueinander sein, lässt sich gut verkaufen. Aber wenn jemand tatsächlich von den Toten auferstanden ist und er wird zu Gericht sitzen über die gesamte Menschheit, das ändert alles. Und das ist eine bedrohliche Nachricht. Diese Botschaft kann man durchaus als gefährlich einstufen, weil dieser ist dann der, auf wen wir uns alle ausrichten sollen. Und wer es nicht tut, also ist ein Narr. Weil wenn das stimmt, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er zu Gericht über die ganze Schöpfung sitzen wird, werden wir nicht gut beraten, ihn zu ignorieren. Werden wir nicht gut beraten, andere Wege zu gehen. Das ist eine Botschaft, die für uns wirklich bedrohlich werden kann. Aber kommen wir damit auf die Frage vom Beginn zurück. Wie würdest du die Welt retten? Ich schätze, die meisten von uns, die meisten von unserer Welt, würden sagen, also wir würden uns etwas einfallen lassen, was ein bisschen deutlicher ist. Wenn es sich um so eine wichtige Botschaft handelt, warum würde er da in diesen Gleichnissen, praktisch in Rätseln reden? Warum würde er es nicht so machen, dass jeder es sieht und keiner es übersehen kann? Und das ist ein Punkt, wo wir sehen, Gott ist nicht einfach eine größere Version von uns. Ich denke, es lohnt sich, diesen Satz zu wiederholen. Gott ist nicht einfach eine größere Version von uns. Er handelt nicht, wie wir es tun würden, wenn wir einfach viel, viel, viel mehr Macht hätten, sondern er ist in seinem Wesen anders. Und er weiß auch, dass wir Menschen, wir lernen etwas besser kennen, wenn wir uns intensiv damit auseinandersetzen müssen. Genauso wenig wie Jesus für seine Wunder bekannt werden wollte, will Gott einfach irgendeine Wahl gewinnen oder irgendeinen Popularitätswettbewerb. Es ist für ihn nicht das Ausschlaggebende, ob er in den Top 10 bestbekannte Figuren der Geschichte ist. Er möchte unter uns Menschen bekannt sein, aber er möchte Nachfolger, nicht Leute, die einfach sagen, oh, das ist cool. Jesus wollte für seine Wunder nicht bekannt werden. Gott will nicht einfach der große Name sein, sondern er will, dass wir ihn kennenlernen. Und wenn wir nur irgendein Politiker, irgendein Prominenter im Fernsehen sehen wollen, da gibt es genug von. Er will nicht jemand, der weit weg ist, sein. Er will, dass wir einen Hunger nach ihm haben. Er will, dass wir ihn suchen und ihn auf uns wirken lassen. Wir sollen nicht den Fehler begehen, zu denken, nur weil Gott sich in Jesus auf unserem Niveau begeben hat, dass er auf unserem Niveau zu reduzieren wäre. Wie gesagt, Gott ist nicht einfach eine größere Version von uns. Er ist viel größer. Und er lädt uns ein, seine Größe kennenzulernen. Aber wir sollten auch nicht denken, dass wir ein Wesen, das größer ist als das gesamte Universum, das heller strahlt als alle Sterne des Universums, erleben könnten und nicht erschrocken wären. Er ist groß. Und eine Gottesbegegnung kann durchaus eine erschreckende Erfahrung sein. Es ist nicht immer nur ein, oh, ist das schön. Nee, es kann eine ganz erschreckende Erfahrung sein, weil er so groß, weil er so mächtig, weil er so heilig ist. Und er lädt uns ein, wir können manchmal einen Schock erleben. Aber dieser Schock kann auch heilsam sein. Markus erzählt uns in seinem Evangelium nicht, wie die anderen staunend vor Jesus standen oder vor ihm hingekniet sind. Er erzählt uns nicht von einem Thomas, der, nachdem er Jesus, den auferstandenen Jesus gesehen hat, gerufen hat, mein Herr und mein Gott. Sondern Markus lässt uns staunend vor Jesus stehen. Er lädt uns ein, wieder zum Beginn seines Werkes zurückzublättern und das Bericht nochmal durchzulesen von einer ganz neuen Perspektive. Das Erforschen des Geheimnisses Gottes führt uns immer näher zu ihm, lässt uns aber gleichzeitig noch mehr staunen als jedes Mal zuvor. Jesus hat die Frage an seinen Jüngern gestellt, für wen haltet ihr mich? Und jetzt stellt er die Frage auch an uns. Für wen hältst du mich? Wir haben mehrfach im Markus-Evangelium gesehen, dass der Meister Menschen mit seiner Hand berührt hat, Menschen geheilt hat, die Perspektiven der Menschen verändert hat, dass sie das Leben ganz anders gesehen hat. Und jetzt steht der Meister vor dir, streckt dir seine Hand entgegen und fragt, willst du mich kennenlernen? Willst du den Weg mit mir gehen? Willst du die Geheimnisse Gottes kennenlernen? Es ist eine größere Aufgabe, als was ein Mensch in einem ganzen Leben schaffen könnte. Aber wir können ihm näher kommen. Und der Meister berührt uns mit seiner Hand und schenkt uns Heilung. Er schenkt uns Hoffnung, die wir nirgendwo sonst finden können, weil es sie eine Hoffnung ist, die uns nicht genommen werden kann. Nicht mal vom eigenen Tod. Weil in Jesus hat Gott uns gezeigt, was er vorhat mit denen, die ihm gehören. Wir haben die Verheißung, dass wir zum neuen Leben auferstehen werden. Und diese Hoffnung kann uns von keiner Krankheit, von keinem Krieg und von keinem Menschen genommen werden. Bist du bereit, seine Hand zu nehmen? Amen.